Das dritte Gebot, du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht missbrauchen. Ich lese uns dazu aus 2. Mose 20, den 7. Vers. Du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht missbrauchen, denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Wir könnten uns direkt fragen, ist das denn so wichtig mit dem Namen? Es ist so uns etwas fremd, den Namen zu missbrauchen. Es geht doch um die Person. Ja, der Name steht für Gott. Kann man nicht trennen. Ich kann uns das eigentlich auch ganz schnell klar machen. Das ist heute nämlich auch nicht anders. Nehmen wir mal an, jemand hieß Uwe Meyer. Ich meine den jetzt nicht, wenn es den gibt. Aber er heißt jetzt Uwe Meyer. Und da wird behauptet, er ist ein Lügner. Er war aber kein Lügner, also in einer bestimmten Situation. Aber es wird behauptet. Und jetzt wird der zur Rechenschaft gezogen, der das behauptet hat. Da sagt er, nein, ich habe dich doch nicht gemeint. Ich habe nur deinen Namen gemeint. Und da merken wir schon, das funktioniert nicht. Der Name ist verknüpft mit einer Person, auch heute noch. Und deshalb, wenn es heißt, du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht missbrauchen, dann geht's um ihn selbst. Der Name Gottes steht für ihn. Gott ist der Höchste. Er ist der Allmächtige. Er ist der Heilige. Und er hat uns alle geschaffen. Und deshalb gebührt ihm Respekt. Allerdings das Wort Respekt, das wird heute auch immer mehr ein Fremdwort. Es ist so etwas wie aus einer Schublade vergangener Zeiten, wo man heute schon aufgrund höherer Erkenntnis drüber hinweggekommen ist. Aber ob das so stimmt? Da haben die Kinder keinen Respekt mehr vor den Eltern. Da haben Erwachsene keinen Respekt mehr vor ihren Vorgesetzten. Und die Schüler haben keinen Respekt mehr vor ihren Lehrern, sodass es eine Mühe ist, oft Kinder zu unterrichten, dass Lehrer früh pensioniert werden müssen, weil das nicht mehr zum Aushalten ist. Und das ist jetzt gut, ja? Das ist die höchste Erkenntnis, die man hat. Es geht nicht um einen Kadavergehorsam, ganz bestimmt nicht. Aber ein gesunder Respekt, der ist schon wichtig, auch heute noch. Aber woran liegt das Ganze, dass es sich so entwickelt hat? Es liegt daran, weil der Mensch keinen Respekt mehr vor Gott hat. Da fängt nämlich alles an. Und damit entweiht er Gott. Wer keinen Respekt mehr vor Gott hat, entweiht ihn. In 3. Mose 22 heißt es, und ihr sollt meinen heiligen Namen nicht entweihen, damit ich geheiligt werde. Und das geschieht heute weitaus nicht mehr. Der Herr Jesus sagt es uns auch im Vater unser. Wie betet er? Und sagt zu uns, betet ihr nun also, unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Kein Elternteil, der möchte, dass seine Kinder ihn herabwürdigt. Also das wäre der normale Stand wenigstens. Und jedes Elternteil täte dem Kind auch etwas Gutes, wenn es dann auch eine Strafe verhängen würde, wenn das Kind ein Elternteil verspotten würde. Denn dann gibt es hinterher Chaos in der Erziehung und hinterher auch im ganzen Volk. Und genauso ist es bei Gott. Gott lässt sich auch nicht spotten. Und deshalb heißt es hier in diesem Vers, in diesem Gebot, du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht missbrauchen, denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Das steht jetzt ganz eindeutig hier. Gott ahndet das, wenn sein Name verspottet wird. Der Apostel Paulus sagt einmal, irret euch nicht. Gott lässt sich nicht spotten, denn was der Mensch sät, das wird er ernten. Nun denkt vielleicht mancher, na ja, ich habe schon genug gespottet, es ist nichts passiert. Gott handelt nicht immer direkt, aber sein Wort, das hier steht, macht er wohl wahr, und sei es im jüngsten Gericht. Welch ein Segen ist doch da die Gottesfurcht. Das ist nämlich genau das Gegenteil. Die Bibel redet davon. Da heißt es im Psalm 111, die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Gute Einsicht haben alle, die sie ausüben. Gute Einsicht, möchtest du gern gute Einsicht haben, dann habe Furcht des Herrn. Nicht Angst vor Gott heißt das, sondern Ehrfurcht vor Gott, weil er heilig ist. Noch mehr liegt darin. Sprüche 14, in der Furcht des Herrn ist ein starkes Vertrauen und seine Kinder haben eine Zuflucht. Wenn die Eltern den Herrn fürchten, haben sie selbst ein starkes Vertrauen zu ihm, denn nur dann wird er auch helfen und eingreifen. Und die Kinder bekommen direkt auch etwas davon mit. Und die Kinder haben auch eine Zuflucht. Sie haben es bei den Eltern gesehen. Und deshalb haben sie ein gutes Vorbild bekommen. Liegt auch in der Furcht des Herrn. Noch ein drittes. Die Furcht des Herrn ist ein Born des Lebens, um zu entgehen den Fallstricken des Todes. Leider heute weitaus umgerissen. Der Name des Herrn wird nicht mehr geachtet. Er wird lächerlich gemacht. Er wird verspottet. Du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht missbrauchen. Luther schreibt im kleinen Katechismus, was ist das? Wir sollen Gott fürchten und lieben, dass wir bei seinem Namen nicht fluchen, schwören, zaubern, lügen, trügen, sondern in allen Nöten anrufen, beten, loben, danken. Hier sehen wir zwei Pole. Das eine ist eben der Missbrauch des Namens Gottes und das andere ist der gute Gebrauch des Namens Gottes. Und das soll heute Abend auch die Zweiteilung sein. Also erstens der Missbrauch des Namens Gottes. Nun etwas ins Detail gegangen. Viel wird der Name Gottes missbraucht beim Fluchen. Nun, Fluchen in sich ist ja natürlich schon was Schlechtes. Aber wenn man da dann auch noch Gott mit hineinzieht, dann muss man besonders aufpassen. Da las ich von einem Mann, der beauftragt war vom Gaswerk, das liegt schon Jahrzehnte zurück, der sollte in einem Essener Haus die Gasuhren ablesen. Und irgendwie hat er Probleme damit gehabt. Irgendwie kam er nicht damit zurecht, vielleicht hat er den Gaszähler nicht gefunden oder konnte nicht richtig zuordnen. Und plötzlich hat er gerufen, Gott verdamm ich, kennen wir das? Da kam ein älterer Mann aus dem Haus heraus und hat gesagt, wer betet hier so laut? Da war der Mann überrascht. Ich beten? Ich habe nicht gebetet, fällt mir ja überhaupt nicht ein. Doch, Sie haben gerade gebetet, dass Gott Sie verdamme. Glauben Sie, das Gebet wird er erhören. Dann ist der Mann weggegangen. Da war der Mann vom Gaswerk erschrocken. Da hat er gar nicht dran gedacht. Das hat er so gesagt, weil man das so sagt. Wir haben das sicherlich ja auch schon gehört. Da kann es einem schon was durchgehen, wenn das so richtig klar und deutlich ausgesprochen wird. Es ist nämlich tatsächlich im Grunde ein Gebet. Will man denn so beten? Der Gasmann war erschrocken. Gut, dass er erschrocken war. Sind wir auch erschrocken, wenn uns das betrifft? Denn dann ist noch eine Änderung möglich. Aber ich sage, das war noch mehr unbewusst. War unbedingt nicht so gemeint, wie es gesagt wurde, aber Gott wurde hineingezogen. Aber es gibt noch ein anderes, bewusstes Fluchen, das eigentlich dann ein Lästern ist. Und da möchte ich euch eine Kleinigkeit zu vorlesen. So kann man es ganz präzise wiedergeben. Manfred Paul hat eine Broschüre geschrieben, die heißt Das vergessene Geheimnis. Und da gibt er ein Erlebnis weiter und ich will uns das mal lesen. Mein Freund lag im Krankenhaus. Ich besuchte ihn. Wir lasen miteinander so manches ermutigende Wort in der Bibel. Bevor ich mich verabschiedete, fragte ich den Bettnachbarn, ob er etwas dagegen hätte, wenn ich auch für ihn betete. Die Antwort war beißender Spott über Gott. Die Bibel und alles, was Christen wertvoll ist. Ich machte ihn darauf aufmerksam, dass Gott sich nicht spotten lässt. Der Mann gab keine Ruhe. Wenn es einen Gott gibt, dann soll er doch... Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Ich weiß jetzt nicht, was er gesagt hat, aber wahrscheinlich entsprechend Schlimmes. Ich ging betroffen und traurig aus dem Zimmer. Als ich am nächsten Morgen leise und etwas beklommen die Tür zum Krankenzimmer öffnete, war ich verwundert. Das Bett des Nachbarn war leer und frisch überzogen. Mein Freund sah meine Verwunderung und antwortete, ehe ich ihn fragte, heute Nacht hat er einen Herzinfarkt bekommen, tot. Wir können darüber denken, wie wir wollen. Aber wir müssen wohl bedenken, dass diese Situation dem Tod vorausgegangen ist. Gott sei Dank handelt Gott nicht immer direkt auf allen Spott seiner Menschen. Sonst würden viele ein unmittelbar schlimmes Schicksal erleiden. Das tut Gott sehr oft nicht. Aber herausfordern sollte man ihn auch nicht. Denn er sagt, du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht missbrauchen. Ja, sagt vielleicht einer, er ist ja nicht mein Gott. Doch, doch, da kannst du gar nichts dran ändern, dass er dein Gott ist. Er ist vielleicht nicht dein persönlicher Gott. Du hast kein persönliches Verhältnis zu ihm. Aber er ist dennoch dein Gott. Warum? Weil er dich geschaffen hat. Eine Maschine kann nichts daran ändern, dass ein bestimmter Ingenieur sie geschaffen hat. Das liegt nicht im Einflussbereich der Maschine. Und es liegt auch nicht in unserem Einflussbereich, ob Gott unser Gott ist oder nicht. Also faktisch, tatsächlich, er ist unser Gott. Es geht gar nicht anders. Er ist unser Schöpfer. Da können wir nichts dran ändern. Nur, was wir für ein Verhältnis zu ihm haben, das ist eine andere Frage. Und da haben wir Anteil dran. Also, die Missachtung des Namens Gottes beim Fluchen oder Lästern. Das ist Missbrauch des Namens Gottes. Missachtung des Namens Gottes beim leichtfertigen Schwören. Da kommt natürlich die Frage auf, darf man eigentlich als Christ überhaupt schwören? Der Jesus hat ja gesagt, ihr sollt nicht schwören. Wir müssen das aber doch ein klein bisschen differenziert betrachten. Damals war es an der Tagesordnung, alle möglichen täglichen Dinge mit einem Schwur zu bekräftigen. Und ob das dann immer gestimmt hat, das ist noch eine ganz andere Frage. Ein Schwur bei Gott, da beruft man sich auf Gott. Und Gott hat schon im Alten Testament gesagt, und ihr sollt nicht falsch schwören bei meinem Namen, dass du den Namen deines Gottes entweihest. Ich bin der Herr. Das war ein Gebot aus dem Alten Testament. Ja, aber da man das Schwören doch scheinbar so lieb gewonnen hatte, gerade auch in der damaligen Zeit, da fing man an, nicht bei Gott zu schwören, sondern man schwor beim Himmel, bei der Erde, bei Jerusalem, bei seinem Haupt. Und die Heuchelei hat Jesus nicht mitgemacht. Und dann sagt er in der Bergpredigt, ich sage euch, schwört überhaupt nicht, weder bei dem Himmel, kommt man sagen, habe ich ja nicht bei Gott geschworen, nicht? Weder bei dem Himmel, denn er ist Gottes Thron. Ach, hat also doch eine Beziehung zu Gott. noch bei der Erde, denn sie ist seiner Füße Schemel, noch bei Jerusalem, denn sie ist des großen Königs Stadt, noch sollst du bei deinem Haupt schwören, denn du kannst nicht ein Haar weiß oder schwarz machen. Es sei aber eure Rede, ja, ja, nein, nein, was aber darüber hinausgeht, ist vom Bösen. Das muss reichen für einen Christ, wenn er die Wahrheit beteuern will. Ein Ja sollte ein Ja sein, da brauchen wir keinen Schwur mehr hintersetzen. Warum? Wenn das Ja nicht Ja ist, ist es eine Lüge. Und wenn wir dieses Ja noch mit einem Schwur bekräftigen würden, dass eine Lüge ist, umso schlimmer. Aber so wurde es damals eben zum großen Teil gehandhabt. Und ob dann immer die Wahrheit gesagt wurde, das ist noch eine andere Frage. Und deshalb sollte man das sehr wohl beachten. Eine andere Frage ist jetzt allerdings, und das ist die differenzierte Betrachtung, darf man denn vor Gericht schwören? Oder wie sieht das denn aus, wenn man Beamter werden will? Darf man einen Beamteneid ablegen? Also bitte, vorweg will ich sagen, wer dieses Wort Jesu so absolut nimmt, es steht ja auch nochmal im Jakobusbrief, dem möchte ich beileibe nicht jetzt davon abbringen. Das muss auch jeder mit seinem Gewissen verantworten. Und da wollen wir dann wohl auch Respekt vor haben. Aber wir müssen auch weiter in die Bibel schauen. Das müssen wir eigentlich immer, um zu fragen, was war wirklich in der Tiefe gemeint. Ging es hier jetzt ums leichtfertige Schwören, was damals wirklich an der Tagesordnung war? Wir sehen es ja bei Petrus, nicht? Der hätte gar nicht schwören müssen. Kennst du ihn? Ja, erstmal war noch nein, nicht? Und hinterher dann hat er geschworen und geflucht, nicht? Oder sich verwünscht dabei. Überlegt euch das mal. Das war überhaupt nicht gefragt. Und er hat es trotzdem getan. Er hat es getan, weil es üblich war. Also, wenn wir jetzt in die Bibel schauen, dann ist die Frage, ob sich nicht Jesus selbst hat unter Eid setzen lassen. Ich will es nicht im Letzten sagen, aber es sind schon Stellen, die da auch angeführt werden. Matthäus 26. Und der hohe Priester sagte zu ihm, ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott. Man kann sagen, er hat ihn sozusagen unter Eid gesetzt. Dass du uns sagst, ob du der Christus bist, der Sohn Gottes. Jesus spricht zu ihm, du hast es gesagt. Wir können jetzt hier spitzfindig sein, aber es ist schon eine Frage, ob er sich hier hat unter Eid setzen lassen. Zumindest ein möglicher Hinweis. Aber das war keine leichtfertige Sache. Hier stand er übrigens auch vor einer Behörde, nicht? Hier stand er vor dem Richter. Das müssen wir sehen. Hier stand Jesus im Gericht. Und Paulus, wie sollen wir denn das deuten, was er sagt in 2. Korinther 1, Vers 23? Ich aber rufe Gott zum Zeugen an, gegen meine Seele, dass ich, um euch zu schonen, noch nicht nach Korinth gekommen bin. Ist das nicht auch so etwas einem Eid gleich? Und wie sagt er im Galaterbrief, was ich euch aber schreibe, siehe vor Gott, ich lüge nicht. Und dann geht's weiter. Im Hebräerbrief heißt es, denn Menschen schwören bei einem Größeren. Und der Eid ist ihnen ein Ende alles Widerspruchs zur Bestätigung. Zumindest ist aus dieser Stelle nicht erkennbar, dass man dies nun unter keinen Umständen tun dürfte. Es ist nicht erkennbar aus dieser Stelle. Wir müssen immer aufpassen, dass wir nicht zu schnell und zu leichtfertig über alles hinweggehen. Denn es mag für viele heute kein Problem sein, aber es kann sein, es kommen Situationen. Und dann müssen wir uns ja doch fragen, was steht in der Bibel, wo der Staat ein Recht einfordert, vielleicht in einer ganz schweren Sache einen Eid abzulegen vor Gericht. Oder eben, wovon ich jetzt gerade geredet habe. Also ich denke, wir müssen alles auch abgewogen beurteilen. Aber was sie auf jeden Fall gemeint ist, und darum geht's, verwerflich ist dieses leichtfertige Schwören. Und wenn man dann womöglich noch den Himmel nimmt und alles andere, und nur um irgendwas daher zu sagen, und sowas gibt's ja heute auch. Wir hören das vielleicht ja nicht so oft, aber ich schwör's bei Gott. Ich weiß noch, wie ja auch einer an der Haustür stand, und der war auch direkt schnell am Schwören. Es war überhaupt nicht nötig. Hoffentlich hat's auch gestimmt. Wenigstens gestimmt. Und da merken wir, da kommen wir ganz schnell in diese Sache hinein, dass man den Namen Gottes missbraucht und dann noch, also ist schon missbraucht bei diesem leichtfertigen Dahersagen. Da ist er schon missbraucht. Und auf jeden Fall deshalb, sagt es der Herr Jesus. Mindestens deshalb. Und wenn es dann noch gelogen ist, dann ist es noch schlimmer. Und ihr sollt nicht falsch schwören bei meinem Namen, dass du den Namen deines Gottes nicht entweihst. Und wer das noch ernst nimmt, da zählt der Eid dann aber auch noch was, wenn er wirklich nötig ist vor Gericht oder wie auch immer. Ein weiterer Punkt, Missachtung des Namens Gottes bei der Zauberei. Zauberei ist natürlich grundsätzlich Sünde, genau wie Fluchen Sünde ist. Noch mehr. Das ist noch eine Stufe mehr oder ein paar Stufen mehr. In der Bibel heißt es im Galaterbrief: Offenbar aber sind die Werke des Fleisches, welche sind Unzucht, Unreinigkeit, Ausschweifung, Götzendienst. Da haben wir jetzt schon zwei Predigten im Grunde drüber gehört. Und dann kommt Zauberei und so weiter. Zauberei ist ein Werk des Fleisches. Und in der Offenbarung steht, dass die Zauberer draußen bleiben. Die kommen nicht ins himmlische Jerusalem. Also Zauberei ist in sich schon Sünde. Aber jetzt gibt's da noch so einen Unterschied. Da gibt's schwarze Magie und weiße Magie. Und da machen manche einen Unterschied zwischen. Schwarze Magie, das ist, wo man dem Menschen ganz bewusst mit Schaden will, unter zur Hilfenahme von Dämonen und dem Satan. Das machen die Menschen dann aber auch bewusst. Die glauben dann auch an diese Mächte, wo heute drüber gelächelt wird. Wie viel Zauber gibt's da? Um dem anderen zu schaden, ihm zu verfluchen. Furchtbare Dinge, wenn man daran gebunden ist. Und die weiße Magie? Die weiße Magie, die bezeichnet man so, weil damit die höchsten Namen Gottes, die drei Namen Gottes, dabei angerufen werden. Aber dadurch wird sie auch nicht weiß. Denn es ist und bleibt letztlich Zauberei, denn Gott hat uns zu sowas nie gerufen. Und deshalb ist es eine Blendung. Und dann wird dabei dann der Name Gottes nochmal im Besonderen missbraucht. Und da sollte man sich vorsehen. Also, auch das ist ein Missbrauch des Namens Gottes, ein schwerer Missbrauch des Namens Gottes. Man tut etwas, was er uns nicht befohlen hat, nein, wo er sogar gesagt hat, tut es nicht, und nimmt noch die höchsten Namen dabei in Anspruch. Dann gibt es auch noch Missachtung des Namens Gottes bei Witzeleien, nicht? Oh, wie wird da oft auch der Name Gottes in den Schmutz gezogen? Gibt's vielleicht irgendwelche Witze und Zoten und was weiß ich was? Und Gott kommt irgendwo mit hinein. Und wenn der Alkohol fließt, ist es vielleicht noch schlimmer. Man macht sich lustig über den Allmächtigen. Das ist ein totaler Fehlgriff. Möchte damit womöglich noch glänzen vor den anderen. Man kann nur sagen, wie gut, dass Gott nicht dieses Gebot immer unmittelbar eintreffen lässt. Du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht missbrauchen, denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Und dann einen letzten Missbrauch, Gedankenlosigkeit. Wie viele Leute haben heute vielleicht gesagt, ach Gott, ist das unerträglich heiß. Sie meinen Gott gar nicht, das sagt man eben so. Ach Gott, und dann kommt alles Mögliche dahinter. Man meint ihn aber gar nicht. Er wird da einfach reingesetzt. Genau übersetzt heißt eigentlich das Gebot, du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht zu eitlem aussprechen. Und das ist eitel, das ist recht nichtig, ob wir heute heißes Wetter haben oder nicht. Und immer muss Gott mit hinein. Zu irgendwelchen Dingen und zum größten Unsinn auch noch. Das ist zu eitlem ausgesprochen. Das ist die tiefste Bedeutung dieses Gebotes. Oder man macht Gott zu einem ganz kleinen Kind. Man sagt vielleicht, ach du Kindchen. Und dann sagt man, ach Gott. Und jetzt rede ich aber nicht weiter. Die Silbe, die können wir im Geiste anhängen. Oh nein, so klein ist Gott nicht. So verniedlichen dürfen wir ihn nicht. Das ist seinen Namen missbraucht. Natürlich, es ist mir bewusst, das meinen die Menschen oft gar nicht so. Aber wir dürfen es doch mal hören. Und vielleicht fällt es dann dem einen und anderen plötzlich auf. Oh, das sollte ich doch nicht sagen. Denn du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht missbrauchen. Lasst uns doch daran denken. Seht, und das geht sogar bis ins Gebet hinein. Da ist es natürlich am unbewusstesten. Aber vielleicht ist der Name Jesu ein Lückenfüller geworden. Man weiß gerade nicht weiter und sagt dann eben Herr Jesus. Und immer wieder, ich weiß, das merkt, es ist manchmal gar nicht so einfach. Nicht? Wir wollen auch da jetzt nicht spitzfindig werden. Aber dennoch, wir wollen sehen, dass der Name Gottes noch der Name Jesu ist heilig, dass wir ihn doch nicht als Füllwort nehmen. Es ist kein Füllmaterial. Da dürfen wir uns von Gott dann auch erbitten, dass wir das nicht tun. Denn wir sollen ja seinen Namen nicht missbrauchen. Dafür ist er nämlich dann zu schade. So, das war der schlechte Gebrauch. Und nun der gute Gebrauch, Punkt 2. Der Name Gottes ist eben keine Nebensächlichkeit. Man kann Gott nicht so verallgemeinern, nicht? Das hat man getan. Gott ist das Schicksal. Schicksal, was ist das? Gott ist die Vorsehung. So einen Gott gab es sogar im Dritten Reich. Da hat Hitler immer wieder von geredet. Und es schien bald so, als ob er recht gehabt hätte. Die Zeit Gottes war nur noch nicht gekommen. Das war der Punkt. Vorsehung, was ist das für ein Gott? Seht, wenn wir Hilfe haben wollen, dann müssen wir konkreter werden. Nicht so. Stellen wir vor, wir hätten einen guten Handwerker gehabt. Wir haben schon vorher 5 andere gehabt und die haben das alle nicht hingekriegt. Und jetzt endlich haben wir einen. Da haben wir gemerkt, Mann, der hat Durchblick. Der guckte sich die Sache an und sah, ja, das liegt da und daran. Oh, denken wir, der hat aber Durchblick. Und er hat da nicht nur so geredet, der hat das angepackt und dann hat es wirklich funktioniert. So, und jetzt sagen wir, den will ich wieder. Wenn ich wieder ein Problem habe, dann will ich genau diesen Handwerker. Was brauchen wir dazu? Erstens, wir müssen wissen, wie er heißt. Und zweitens müssen wir wissen, wo er wohnt. Da können wir nicht einfach sagen, Handwerker her, nicht? Da kommt der bestimmt nicht. Also, wir müssen ganz konkret seinen Namen wissen und wo er wohnt. Und dann können wir ihn anrufen. Und genauso ist es mit dem lebendigen Gott. Wir müssen ihn auch meinen, nicht so irgendein dubioses Schicksal, eine Vorsehung. Wir müssen, so und das sagt uns die Bibel. Und es wird geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. So, das ist der Fachmann für unsere Lebensfragen. Und da können wir nicht irgendeine Vorsehung anrufen, dann dürfen wir uns nicht wundern, wenn uns der Fachmann nicht hilft. Gott ist der Fachmann für unsere Lebensfragen, für unsere Nöte. Da müssen wir ihn aber auch ganz konkret meinen und nicht so einen dubiosen Gott, dem wir selber gar nicht wissen, wo er wohnt und noch nicht mal wissen, wie er heißt. Dreimal sagt die Bibel uns das. Und das sagt sie uns doch nicht umsonst. Ich will uns einfach alle drei Stellen lesen. Sie sind ja alle ziemlich gleich, aber es brecht sich uns vielleicht ein, nicht? Joel 2, Vers 32. Und es wird geschehen, ein jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird errettet werden. Den Namen des Herrn müssen wir aber anrufen. Des lebendigen Gottes. Apostelgeschichte 2. Und es wird geschehen, ein jeder, der irgend den Namen des Herrn anrufen wird, wird errettet werden. Er wird ihm helfen. Und noch ein drittes Mal, Römer 10, Vers 13. Denn jeder, der irgend den Namen des Herrn anrufen wird, wird errettet werden. Dreimal hat Gott uns das sagen lassen. Und sicherlich nicht umsonst dreimal. Und wenn ich es jetzt dreimal gesagt habe, vielleicht prägt sich's besser ein. Wer den Namen des Herrn anrufen wird, wird errettet werden. Den ganz konkret müssen wir aber anrufen. Den lebendigen Gott, der Vater Jesu Christi ist, den müssen wir anrufen. Nicht den dubiosen Gott, den unbekannten Gott. Den haben damals auch die Griechen angerufen. Da war noch ein Altar dem unbekannten Gott, dass der auch noch mit drin ist. Bei all den anderen Göttern, die sie da schon hatten, haben sie den unbekannten auch noch mit reingenommen. Und Paulus sagt, den verkündige ich euch. Den kennt ihr nämlich alle nicht. Und das ist der wahre Gott. Den müssen wir anrufen. Und Gott hat seinen Namen nun ganz besonders in Jesus Christus offenbart. Denn er ist das Bild Gottes. Darüber hörten wir ja gestern. In ihm ist sein Name im Besonderen offenbart. Und deshalb heißt es in Apostelgeschichte 4. Und es ist in keinem anderen das Heil. Denn auch kein anderer Name ist unter dem Himmel, der unter den Menschen gegeben ist, in welchem wir errettet werden müssen. Es mag ja stimmen, dass viele Wege nach Rom führen, aber es führt nur ein Weg in den Himmel. Und Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und deshalb steht hier auch, es ist in keinem anderen Namen das Heil. Wenn der lebendige Gott sagt, hierdurch bekommen wir Rettung, ja, dann können wir das annehmen oder auch nicht. Nur wenn wir gerettet werden wollen, dann müssen wir das tun. Denn es steht hier, in welchem wir errettet werden müssen, geht nur in dem Namen. Das ist die Botschaft der Bibel. Wird niemand gezwungen, aber den müssen wir anrufen. Denn den hat der Vater gesetzt. Er hat gesagt, ihn höret. Der Vater weist mit dem Finger auf Jesus Christus. Und diesen Namen, den dürfen wir auch nicht missbrauchen. Aber wenn wir den Namen Gottes missbraucht haben, dann bekommen wir Hilfe in diesem Namen. Aber letztlich auch nur in diesem Namen. Es ist nicht alles verloren. Oh, und wenn wir Lästerer waren, schlimmste Lästerer, dass einer sagt, oh, ich weiß, aber das kann mir Gott ja gar nicht vergeben. So, jetzt muss ich uns was lesen. Steht im 1. Korintherbrief, Kapitel 6. Oder wisset ihr nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht ererben werden? Irret euch nicht. Weder Unzüchtige noch Götzendiener noch Ehebrecher, und dann kommen noch weitere, noch Lästerer, hier sind die Lästerer. Noch Lästerer werden das Reich Gottes ererben. Ja, was hilft uns das jetzt? Hier steht erstmal, sie werden es nicht ererben. Ja, richtig. So wie sie sind und wenn sie so bleiben, nicht. Aber denen Paulus das jetzt schreibt, die haben sich mit solchen schlechten Eigenschaften, die vor Gott Sünde sind, identifiziert. Denn es heißt, und solches sind euer etliche gewesen, aber ihr seid abgewaschen, aber ihr seid geheiligt, aber ihr seid gerechtfertigt worden. Wodurch? in dem Namen des Herrn Jesus und durch den Geist unseres Gottes. Nur durch diesen Namen kommen wir frei davon. Das ist der Name, den wir anrufen müssen. Das hat Gott uns so gezeigt. Er ist das Opfer für unsere Sünden und nur er kann bezahlen für uns. Im Hohen Lied heißt es, dein Name ist eine ausgeschüttete Salbe. Und das dürfen wir auch auf Jesus beziehen. Eine ausgeschüttete Salbe, die heilt, die fließt über alle Wunden hinweg und macht alles, alles gut. Alles, was kaputt geworden ist im Leben, kann wieder gut werden. Eine ausgeschüttete Salbe. Wenn wir diesen Namen anrufen. Aber wisst ihr, was ist, wenn wir diesen Namen nicht anrufen? Da war ein Schriftsteller, der hatte einmal einen Traum. Er wäre in der Hölle gewesen. Das ist natürlich jetzt ein Traumbild, aber es ist eigentlich vom tiefsten Kern was Wahres daran. Und dann sah er dort, also in der Hölle, dann sah er eine trostlose Ebene und eine ganze Menge von Menschen in dieser trostlosen Ebene. Und sie saßen da und grübelten. Sie grübelten. Das waren die Verdammten. Und dann fragte er, worüber denkt ihr nach? Was tut ihr hier? Ja, wir denken nach. Ja, worüber denkt er nach? Wir denken über einen Namen nach. Ja, was für ein Namen? Es gibt einen Namen. Wenn wir den anrufen, der hat so viel Macht und Kraft, dass er uns sogar hier aus der Hölle herausholen könnte. Und wir denken über diesen Namen nach, aber er fällt uns nicht mehr ein. Und das ist tatsächlich eigentlich was Wahres. Er fällt uns nicht mehr ein. Sie bedauern, dass er ihnen nicht mehr einfällt. Sie denken darüber nach. Und wenn sie den nur anrufen könnten, dann wäre noch Hoffnung. Aber es gibt ihn nicht mehr für sie. Diesen Namen Jesu, die ausgeschüttete Salbe. Und deshalb ist es ewiges Gericht. Und das ist ernst. Heute kann man diesen Namen Jesu noch anrufen. Ruf ihn doch an, bevor man ihm am Ort der Verdammten nicht mehr anrufen kann. Es ist dann unmöglich. Aber heute heißt es, heute, wenn ihr seine Stimme höret, verhärtet eure Herzen nicht. Rufe mich an in der Not. So will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Machen wir das doch zu Lebzeiten. Der Herr bietet es uns immer wieder an. Darum wird auch hier das Wort verkündigt. Es ist ein Angebot an die Menschen. Ruf den Namen Jesu an. Missbrauch ihn nicht. Ruf ihn an. Und der Herr wird dich retten. Amen. Herr Jesus, wir danken dir. Wer deinen Namen anruft, den wirst du nicht hinausstoßen, sondern du willst ihn retten. Und wir bitten dich, dass noch viele deinen Namen anrufen, schlicht und einfach, und von ihren Sünden umkehren und dir folgen. Denn du hast ein ewiges Heil für uns alle. Herr, segne du uns. Amen.